zwischen Hamburg und Haiti.
Essen wie die Franzosen, rechnen wie die Deutschen. Ostbelgien von der Geschichte hin und her geschubst. Eine Sendung von Rebecca Ferverich.
Seit Stunden schon regnet es mit geradezu uhrwerkartiger Gleichmäßigkeit. Leichte, sanfte Tropfen, die keinen weiten Weg aus den Wolken haben. Sie trommeln leise auf altes Laub am Boden und lassen kahle Erlen schwarz glänzen. Die buckligen Sumpfwiesen sind noch gelb vom viel zu langen Winter. Lange, schlaffe Pfeifengrashalme, die aussehen, als hielten sie dem Regen den Nacken hin. Der Hintergrund verschwimmt zu einem diffusen Graugrün aus dunklen Fichten und tief hängenden Wolken.
Das Hohe Venn ist das größte Hochmoor Mitteleuropas. Es liegt auf fast 700 Metern Höhe ganz im Osten Belgiens. Fast stößt es an die deutsche Grenze. Bis Aachen sind es nur wenige Kilometer. Eine Landschaft, die aussieht, als würden sich Feen darin verstecken. Gemacht aus dem, was hier an mehr als 230 Tagen im Jahr herunterkommt, weil es die feuchte Nordseeluft aus dem Westen nicht über den Berg hinweg schafft. Aus Regen.
Der Niederschlag liegt bei 1435 mm pro Jahr in Form von Regen, Schnee, Hagel, Nebel. Ja, wo findet man das noch?
Nicht überall. Erwin Le Gros lebt unweit des Moors in Malmedy. Sein Vater war französisch sprechender Wallone. Seiner deutschen Mutter hat er den sehr unbelgischen Vornamen zu verdanken. Erwin streift schon sein Leben lang durchs Fenn. Am liebsten bei Regen, Schnee oder Nebel.
Das ist das wunderbare Wetter im Fenn. Mystischer, also einmaliger. Kann man hoch. Also ich bin 82 Jahre. Ja. Ich lebe unkompliziert, das heißt viel draußen. Ja. Ich erlebe die Natur intensiv, ich freue mich über ein Vogelsang, über Gerüche, über Geräusche. Das ist die Natur. Voilà.
Das unkomplizierte Leben ist Erwin Le Gros offensichtlich gut bekommen. Jedermann hält ihn für höchstens 70. Nicht sehr groß, schlank, aber kernig marschiert er in flottem Tempo über die Wege. Aufgeschüttete Wälle aus Schotter führen durch die Sumpfgrasbuckel. Diese Buckel lassen die Wiesen aussehen wie unendlich aneinandergereihte, übergroße Eierkartons. Der Volksmund nennt sie Totenköpfe. Erwin steigt vom Weg und sofort sackt er zwischen den Totenköpfen bis zu den Schnürsenkeln ins Wasser.
Wenn man da durch muss gehen, wird man feststellen, dass man bis zur tödlichen Erschöpfung sich verausgaben kann. Früher die Leute, die armen Fennbauern, auch die Eifelbauern, mussten Fenngebiete durchqueren, um mit ihren Produkten in die Flecken zu gehen. Das war hier Daud, Brüm, das war dann Verviers, Bastogne. Und da kommt der Name, der Totenkopf.
Im hohen Fenn versinkt niemand völlig und wird dann zur mumifizierten Moorleiche. Dafür sind die Sümpfe zu flach. Ums Leben kamen hier trotzdem schon viele, weil sie unterschätzt haben, wie viel Kraft jeder Schritt in sumpfigen Wiesen und Moosweiden kostet. Wer nicht mehr weiter kann oder stürzt, kühlt im Wasser sehr schnell aus. Es droht ein Tod durch Erfrieren.
Das Fenn nimmt immer sein Opfer. Heute haben wir noch Probleme, dass Leute, die sich zu weit ins Fenn ohne Kenntnisse hinaustrauen, dass sie ins Abseits geraten, die wir dann suchen müssen.
Bevor ihm das Wasser in die Schuhe läuft, klettert Erwin flink zurück auf den Schotterweg. Vorbei an noch nackten Heidelbeersträuchern, Fichten und Birken geht der Weg bald über in einen befestigten Holzsteg. Hier steht so viel Wasser auf weiter Fläche, dass keiner auf die Idee käme, mitten durchzugehen.
Heute durchquert niemand mehr das Fenn, weil er muss. Heute ist das Hochplateau ein von Wegen und Stegen durchzogenes Wanderparadies für Wetterfeste. 5000 Hektar groß und relativ flach. Das Wasser kann gar nicht so schnell abfließen, wie es vom Himmel herunterplattert. Knapp 1500 Liter Niederschlag pro Jahr und Quadratmeter. Das ist mehr als doppelt so viel wie in Norddeutschland. Überall sammelt es sich in schwarzen Tümpeln, Mooraugen genannt. Und in Bächen, die mal murmelnd, mal rauschend unter den Stegen hindurchfließen.
Früh im Jahr, gleich nach der Schneeschmelze, ist das Hohe Venn der ideale Ort für Wanderer, die die Einsamkeit suchen. Mit Frost und Schnee sind die Langlauf-Skitouristen verschwunden, für die im Winter Loipen gespurt werden. Und die Narzissentouristen sind noch nicht da. Wilde Narzissen, die wegen der Höhenlage erst spät im Frühling, dafür aber wie ein gelber Blumenteppich wachsen, locken die Menschen in Scharen an. Dann ist von der verwunschenen Stimmung, die Erwin Le Gros so liebt, nichts mehr übrig.
Busweise werden die angekarrt, die Leute. Schrecklich. Ja. Da ist es wie eine Prozession. Die Leute laufen in Gruppen. Ich habe mal eine Führung gemacht. Ich war mit 18 Leuten unterwegs. Ich hatte eine 80 hinter mir.
Es fängt wieder an zu regnen. Stetig und gleichmäßig. Die Geräusche von der Autostraße quer übers Venn werden wieder lauter. Auf dieser Straße ist es selten still. Sie verbindet die beiden Teile einer ungewöhnlichen Region. Hier lebt eine besonders geschützte Minderheit, die deutschsprachige Gemeinschaft. Neben Französisch und Flämisch ist Deutsch die dritte offizielle Sprache in Belgien. Rund 76.000 Belgier sprechen Deutsch. Und sie leben in zwei Kantonen, die durch das Hohe Venn voneinander getrennt sind. Der südliche Kanton St. Vith, auch Belgische Eifel genannt, grenzt an Rheinland-Pfalz. Der nördliche Kanton an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen heißt wie die Hauptstadt der deutschsprachigen Gemeinschaft, Eupen.
In Eupen führt fast jeder Weg recht steil bergauf und ab. Mit Ausnahme der grob gepflasterten Gospertstraße und der Klötzerbahn in der Altstadt. Hier fallen selbst an den grauen Tagen die historischen Tuchmachervillen leuchtend ins Auge. Breite, hohe Fassaden aus hellrotem Klinker, Türen und Fenster von weißem Naturstein eingefasst, die geschwungenen Dächer mit schwarzem Schiefer gedeckt. Das weiche Wasser aus dem Venn hat die Fabrikanten einst reich gemacht, weil es perfekt für die Tuchherstellung ist. Die Tuchmacher-Vergangenheit prägt zwar das Stadtbild, aber nicht mehr die Menschen. Im alten Ratskeller sitzen die Schwestern Radermacher an einem Tisch, an dem sie die ganze Brasserie gut im Blick haben. Sie sind von ihrem Nachmittagskaffee zu einem Gläschen Weißwein übergegangen. Magda und Enne sind öfters hier, weil sie immer jemanden für ein Schwätzchen finden. Sie erzählen gern ihre Familiengeschichte.
Unser Vater ist geboren in Sieben. Und sag mal, bis zum Ersten Weltkrieg war er Deutscher. Und der Vertrag von Versailles 1919, da sind wir dann zu Belgien. Belgier geworden. Also mein Vater hatte eigentlich zweimal verschiedene Nationalitäten. Mhm. Dann kam 40, dann wurden sie wieder deutsch. Ich bin in 42 geboren, also an sich als Deutsche, wenn sie so wollen.
Aber ein paar Stäbchen.
Na sicher.
Aber dieses Hin und Her sitzt tief im kollektiven Gedächtnis. Preußisch-Deutsch bis 1919, auch das wallonische Malmedy war zur Kaiserzeit deutsch. Dann Belgisch, als Wiedergutmachung für die Gräuel des Ersten Weltkriegs, zurückerobert von der Wehrmacht, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von den Alliierten wieder zurückgegeben an Belgien. Die Generation von Magdas und Ennes Eltern fühlte sich zu keiner Seite richtig zugehörig. Die Schwestern selbst bezeichnen sich als Belgierinnen.
Aber da sprach ja Belgier, muss dabei sein.
Ah ja.
Das müssen wir wohl, das haben
wir wohl.
Also wir möchten jetzt nie in Wallone sein. Wenn Sie wissen, was Wallone ist, ja in Französischsprache. Ja. Das möchte man nicht sein.
Großes Regionalbewusstsein. Wenig Nationalbewusstsein, das ist sicherlich typisch belgisch. Die Flamen grenzen sich von den Wallonen ab, die deutschsprachigen Schwestern Radamacher von beiden.
Belgier sind eher, wie man so sagt, auf Französisch, laissez-aller, lass mal kommen, was kommt.
Die Leute hier sind noch strebsamer. Gehen die jetzt nach Fernweh, die würden 5 vor 5 Feierabend machen, unsere 5 nach 5.
Für die zwei Damen wird es Zeit aufzubrechen. Schon fast mit einem Arm im Mantel wirft Magda noch schnell einen Blick in die Speisekarte. Wallonische Küche finden nämlich beide ganz wunderbar. Da wollen sie auf jeden Fall noch schnell was Gutes empfehlen. Belgische Pommes frites natürlich. Und Lütticher Buletten.
Weil wir es ganz belgisch essen wollen.
Müssen Sie Boulette Liégeoise
nehmen? Das ist
eine Frikadelle mit Biersoße.
Mit Fritte.
Braune Soße, aber mit Bier ist das.
Aber es schmeckt wohl gut.
Ja, auf jeden Fall. Gute Soße. Es ist dann wieder, obschon man sagt ja meistens, der Franzose kocht besser. Das stimmt nicht. Belgische Küche ist besser, sagen wir jetzt.
Ja, ja.
Nicht jetzt wegen den Fritten oder so, auch mit Soße oder eine feine Küche. Belgische Küche ist besser.
Rund 20.000 Einwohner hat Eupen, die eingemeindeten Dörfer mitgezählt. Aber trotz seiner Provinznestgröße hat es den Status einer Landeshauptstadt, wie Kiel oder Hannover. Eine der schönen Tuchmachervillen in der Altstadt ist Amtssitz des Ministerpräsidenten. Etwas außerhalb, auf einem grünen Hügel am Waldrand, steht das Parlament.
Ja, werte Kolleginnen und werte Kollegen, ich eröffne die Plenarsitzung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft des heutigen Tages. Gemäß Artikel 50 Absatz
25 Abgeordnete sitzen in einem lauschig kleinen, holzgetäfelten Plenarsaal. Das sind weniger als in vielen deutschen Gemeinderäten. Die Frauen und Männer gehen tagsüber normalen Berufen nach. Sie sind Lehrer, Firmenchefs, Anwälte und machen erst nach Feierabend Politik.
Wir kommen zur namentlichen Abstimmung. Die Gesamtheit des Dokuments.
Charles Sabati, Marcel Struckmeier.
Aber sie sind auf keinen Fall mit einem Gemeinderat zu verwechseln. Hier werden richtige Gesetze erlassen. Über Arbeitsmarkt, Gesundheit, Sozial- und vor allem Schulpolitik entscheidet die deutschsprachige Gemeinschaft autonom. Wie viele Jahre Grundschule? Auf welchem Weg zum Abitur? Das klärt sich hier auf beneidenswert kurzen Wegen.
Wir haben 8 Sekundarschulen auf unserem Territorium. Wenn wir mit denen in Kontakt treten wollen, ist das überhaupt kein Problem, dann laden wir die ein. Oder wir gehen zu denen, ist auch kein Problem. Oder wenn wir einen Kongress mit unseren Lehrern machen möchten, schaffen wir das, mit allen Lehrern der deutschsprachigen Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Also da ist die Kleinheit wirklich der Vorteil zur Politikgestaltung vor Ort.
Alexander Miesen ist der Präsident des Parlaments. 35 Jahre alt, Brille, tadelloser blauer Anzug, freundlich, herzlich. Die Parlamentarier arbeiten in einem alten Sanatorium, in dem belgische Lungenkranke Liegekuren gemacht haben, wie auf Thomas Manns Zauberberg in Davos. Davor war es ein preußisches Kaufmannserholungsheim und zwischenzeitlich ein Kraft-durch-Freude-Haus der Nazis. Dass die Menschen hier zwischen Belgien und Deutschland hin und her geschubst wurden, habe sie am Ende zusammengeschweißt, meint Miesen.
Jede Familie kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Ich kann die Geschichte meines Großvaters erzählen, der auch 1940 erst mit den Belgern hat kämpfen müssen gegen die Deutschen. Und dann wurde das Gebiet rückannektiert an Deutschland und wurde dann Zwangssoldat für Deutschland. Und man hat so ziemlich alle Ostbelgier in den Russlandfeldzug geschickt, weil wenn die Front gekippt wäre, dann hätte man die Belgier mit den Alliierten hier an der Westseite im Rücken gehabt. Und entsprechend viele Tote gab es denn auch, Gefallene und viele Schicksale, die sehr schwierig sind. Und das hat die Region doch schon verdammt geprägt.
Nach Kriegsende wurden die Deutschsprachigen gehasst. Dann kaum noch beachtet, weil Flamen und Wallonen zu sehr mit ihrem eigenen Streit beschäftigt waren. Um den zu beenden, wurde Belgien in den 60er Jahren eine Föderation. Die Deutschsprachigen bilden seither eine eigene Gemeinschaft, obwohl sie weniger als 1% der Bevölkerung ausmachen. Und seither, sagen sie, seien sie ein Völkchen, das sich aus beiden Kulturen die Rosinen herauspicke.
Deswegen sagen wir scherzhafterweise von uns selbst immer, wir essen wie die Franzosen und rechnen wie die Deutschen.
Sie feiern Karneval wie die Kölner, sind Fans deutscher Bundesliga-Clubs, hoffen aber bei der WM im Sommer darauf, dass Belgien Weltmeister wird.
Ostbelgien ist ein sehr grünes Fleckchen Erde. Der viele Regen lässt üppige Wiesen wachsen. Weich überziehen sie die Hügel, Ausläufer der Ardennen. Hüfthohe Hecken zerteilen die Landschaft in Viehweiden. Begrenzt werden sie von Waldflächen oder von Fichten, die in einzelnen Reihen berganwachsen wie Zypressen in der Toskana. Verstreut zwischen den Wiesen und Wäldern liegen die Dörfer. Bützgenbach, Büllingen, Weiwärts und Lonzen. Schiefergedeckte Häuser mit viel Garten, stämmige Kirchen aus derbem, grauem Naturstein und noch in fast jedem Dorf ein Tante-Emma-Laden.
In Lonzen-Herbesthal steht, fast direkt auf der Grenze zur Wallonie, der Laden von Gilberte Lachet. Sie spricht, wie fast alle hier, beide Sprachen. Französisch und Deutsch. Mehr oder weniger.
Ich verkaufe alles. Ältere Personen, die kommen noch ihre ganze Ware hier kaufen. Fast. Und ich habe sehr viele Kunden und das ist...
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
Lina. Du vas chercher? Kinder kommen Süßigkeiten kaufen. Und wenn die in Urlaub fahren oder wenn die einen Ausflug haben, dann ist hier die Bude voll. Dann kommen die alle ihre Tüte machen, für wegzufahren.
Viele Menschen braucht es allerdings nicht, um die schmale Bude vollzukriegen. Vom Eingang an der Straße bis hinten zur Wurst- und Käsetheke, an der Gilbert bedient und kassiert, sind es keine 10 Schritte. In der Mitte schneidet ein vollgestopftes Regal den Laden in 2 Schluchten voller Lebensmittel, Getränke, Waschpulver und Schreibzeug.
Und dann können die Leute, die kommen auch für Strom, die haben Zähler zu Hause und die, das geht pro Karte. Und die kommen das hier laden und wir haben alles solche Service. Voilà.
Das alles und noch viel mehr gibt es auch und zum Teil billiger in den großen Supermärkten an der Landstraße nach Eupen. Warum sind die Tante Emmas in Ostbelgien an dieser Konkurrenz nicht zerbrochen wie die in den Nachbardörfern in Deutschland? Gilberte Lachet zuckt die Achseln. Ihre Kunden kommen einfach nach wie vor. Anne Dahlen und ihre Kinder leben auf einem Bauernhof in der Nähe und sind auf dem Nachhauseweg kurz reingesprungen.
Weil die Bedienung immer super nett ist und alle sind willkommen, groß, klein, alt und jung, und das ist einfach das Schöne. Und dementsprechend macht es auch Spaß, hier einzukommen. Und die Kinder kriegen immer ein Klümpchen, das ist immer der Highlight, wenn man hier reinkommt.
Was Süßes also. Heute sind es Weingummikirschen. Wenn Anne Lust auf große Stadt hat, fährt sie nach Aachen. In den Urlaub geht es nach Frankreich. Französischunterricht hatte sie seit der Vorschule. Ihre Generation definiert ostbelgische Identität über die selbstverständliche Mehrsprachigkeit.
Ich sage immer so, wir hier in unserer Gegend, wir sprechen Deutsch, wir sprechen Französisch, Niederländisch ist auch in der Schule da. Also ich sage oft, die richtigen Belgier sind die, die auch alle Sprachen beherrschen. So sollte es auch eigentlich überall sein, denke ich mal.
Eine Marketingagentur in Berlin hat den Ostbelgiern geraten, mit dem Slogan Kosmopoliten auf dem Land zu werben. Das ist ihnen aber zu großspurig.
Dass sie auf dem Land leben, würden aber alle unterschreiben. Auch die in der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt St. Vith. Außer dem kurzen, dicken Büchelturm, der im Mittelalter Teil der Stadtmauer war, ist kein Gebäude älter als 70 Jahre. Während der sogenannten Ardennenoffensive haben alliierte Truppen Weihnachten 1944 die damals deutsche Stadt in Schutt und Asche gebombt. Nach dem Krieg wurde St. Vith wieder belgisch, aber nach den gleichen Gesetzen der Zweckmäßigkeit wieder aufgebaut wie vergleichbare deutsche Städte. Gepflegt und ordentlich ist St. Veit, aber wenig charmant. Trotzdem rollen abends Autokarawanen aus Deutschland und der Wallonie ein.
Weil man hier so ausgezeichnet ist. St. Veit hat gerade mal 9000 Einwohner, aber zwei Restaurants mit Michelin-Stern. Im Hotel zur Post steht Erik Pankert mit weißer Jacke und Mütze am Herd und schwenkt ein Töpfchen schaumig-hellgelber Soße, die dem Gast später am Tisch an die gegrillten Taubenbrüstchen gegossen wird. Sein Heimatstädtchen, sagt er, habe schon eine lange Gourmet-Tradition.
Wir sind ja schon das drittälteste Sternrestaurant in Belgien. Also wir bestehen schon seit 40 Jahren ununterbrochen, mittlerweile 42 Jahre ununterbrochen, ein Michelin-Stern. Das ist das drittälteste Sternehaus außerhalb Frankreichs. Und von daher war St. Veit schon ein bekannter Name, ein Begriff in Belgien.
Dass über dem Restaurant seiner Kollegin Ricarda Grommes nur 100 Meter weiter die Straße hinauf inzwischen auch ein Stern leuchtet, wundert ihn nicht.
Ricarda, also der Quadras, das andere Sternerestaurant, ihr Lehrmeister war auch aus St. Veit, Generation von meinem Vater, und die haben auch sich gegenseitig motiviert.
Erik Pankert wirft kurz einen prüfenden Blick auf seine beiden Jungköche. Der eine bestreut hauchfein geschnittene Lachsstreifen mit winzigen Gurkenwürfelchen. Der andere drückt eine sahnige Mousse aus gelber Paprika mit einer Tülle auf ein zartes weißes Porzellantellerchen. Beides für die kalte Vorspeise, die gleich zum Aperitif als erstes raus muss an die Gäste. Alles sieht aus wie gemalt. Aber ist es wirklich besser als in Frankreich, wo bekanntlich der liebe Gott zu Hause ist?
Ja, sagen wir mal, die Dichte von Sternrestaurants oder die gehobene Gastronomie ist in Belgien höher als in Frankreich. Das stimmt. Ob wir besser kochen, weiß ich nicht. Sagen wir mal, wir geben nicht so viel an damit wie die Franzosen.
Belgier lieben exquisites Essen. Mehr als 100 Sterneköche führen in dem kleinen Land ein auskömmliches Leben. Sie kochen kreativ und raffiniert, aber selten regional. Schon gar nicht im deutschsprachigen Teil. Die gehobene Küche ist hier völlig mit der französisch inspirierten Wallonischen verschmolzen. Und das hat auch wieder mit dem vielen Regen zu tun, durch den hier nur Gras wirklich gut gedeiht.
Ja, das ist schwierig. Wir haben natürlich hauptsächlich Milchvieh hier in der Gegend. Landwirtschaft ist viel zu wenig. Der Boden in unserer Gegend ist nicht sehr ertragreich. Und von daher haben wir so richtig lokale Produkte wenig.
Regional kochen ist ein Trend, den Erik Pankert nicht mitmachen kann. Aber er hat viele Trends schadlos an sich vorbeiziehen lassen. Und auf einen zweiten oder dritten Stern hat er es auch nicht abgesehen.
Diese zwei und drei Sterne, ich weiß nicht, Fische hochgang stellen, und das macht viel, viel Arbeit, kostet Geld und im Endeffekt bringt dem Essen es nicht viel. Und ich glaube, hier in St. Veit, wir sind aber noch in der Provinz, ist man eine ländliche Gegend, da finde ich die Kunden nicht so, glaube ich nicht. Aber ich bin froh, wie ich bin. Es ist ja, es gehört ja auch noch was anderes, das Privatleben. Und nicht so viel Stress und Arbeit machen, sondern glücklich sein.
Wir haben ganz links einen Croque Monsieur natürlich rausgemacht. Dann haben wir ein Duo von der Paprika mit Kumbaba, asiatische Zitrusfrucht. Und ganz rechts hausgebeizter Lachs und Grablachs mit Pickles, also kleine Cornichons, die eingelegten Gürkchen und ein Gel von der Limette. Bitte schön.
In Sachen gutes Essen sind die Deutschsprachigen praktisch völlig zu Belgiern assimiliert. Und in Sachen Bier. Hoch oben im Venn hat vor einem halben Jahr die höchstgelegene Brauerei Belgiens eröffnet. Klein und komplett holzverkleidet fügt sie sich geschickt in die Landschaft ein. Zwei junge Männer schmeißen den Laden. Der Wallone Martin und der Eupener Michel. Ihre Kleinbrauerei mit Ausschank ist grob geschätzt die 800. im ganzen Land. Und ihr Peakbier, also Gipfelbier, läuft so gut, dass schon jetzt ein 5. und 6. Braukessel angeschafft werden musste.
Momentan boomt die Szene ja wieder total. Also die kleinen Brauereien sind ja auf der ganzen Welt, sprießen ja aus dem Boden. Und ich meine, wenn man einmal alle belgischen Biere getrunken hat, dann muss man natürlich was Neues suchen. Und es hat sich eben sehr gut ergeben hier, da die Lage optimal ist, weil es sehr touristisch ist. Wir haben super Wasser hier, also fast kein Kalk drin.
4 Biersorten werden aus dem weichen Regenwasser des Hohen Fens gebraut. Heute ist das Blonde fertig für die Abfüllung in Flaschen. Im Prinzip besteht die Brauerei aus einer einzigen Halle. Die Braukessel aus Edelstahl stehen an den Wänden, die gemächlich vor sich hin klirrende Abfüllanlage in der Mitte. Braune Glasflaschen werden vollautomatisch etikettiert, gefüllt und am Ende verstöpselt. Die vollen Flaschen kommen noch ein paar Tage lang in eine Wärmekammer, denn belgischem Bier wird Zucker zugesetzt und der vergärt bei Wärme zu Alkohol. Ausländische Fantouristen sind oft überrascht, dass dieses süffige Bier so schnell wirkt.
Ja, ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Also effektiv, die Belgier sind es, glaube ich, einfach gewohnter, dann mal ein Bier von 9 oder 10 oder 12% zu trinken, als jemand, der sein ganzes Leben lang Pils trinkt. Oder so. Ab dem Moment, wo man trinken darf, ab 16 fängt man dann auch schon mal an, 9,5% zu trinken und eben sowas zu probieren.
Dem Grinsen nach, mit dem sich Michel über den roten Bart streicht, spricht er aus Erfahrung. Belgisches Bier ist traditionell hochprozentig, weil Schnaps lange Zeit verboten war. Blondes Peakbier hat 6%, das braune und die Sorte Triple knapp 9%. Nur halb so stark und damit auf Pilzniveau ist die Spezialsorte der Fenn-Brauerei, Heidelbeerbier.
Ja, das ist so die Frucht der Region. Also hier im Fenn wachsen ziemlich viele Heidelbeeren und dann haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Bier damit.
Das Bier ist rötlich, der Schaum leicht rosa. Der Geschmack ist in der Tat Gewöhnungssache. Dennoch, in der Brauereikneipe wird das Heidelbeerbier stark nachgefragt, selbst von Männern.
Das ist wohl auch nicht wirklich süß. Also wir haben, da wir eben nur Heidelbeersaft hinzutun, wo der Zucker, der da drin ist, ja auch vergoren wird, ist es wirklich pur Fruchtgeschmack eher, als dass es so ein süßes Frauenfruchtbier ist, wie man es eigentlich kennt.
Über seine eigene Lieblingssorte muss Michel lange nachdenken. Und dann entscheidet er sich für eine diplomatische Antwort.
Eine Mutter liebt ja auch alle ihre Kinder gleich viel.
Im großen Schankraum hat Michel einen herrlichen Blick durch die vollverglaste Rückwand in die Moorlandschaft, auf Fichten und die buckligen Wiesen. An trockenen Wochenenden gehen hier täglich rund 300 Liter Peakbier über den Tresen. Wenn die Busse mit den Narzissentouristen kommen, wird es vielleicht noch mehr. Wenn die sich hier ausruhen oder Schutz suchen wollen vor dem Regen.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Tahiti. Diesmal Essen wie die Franzosen, rechnen wie die Deutschen. Ostbelgien, von der Geschichte hin und her geschubst. Eine Sendung von Rebecca Ferberich. Es sprachen Julia Nachtmann und Volker Hanisch. Technik Sabine Suhr. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.